Herzlich willkommen bei KFB Predigt Online. Wir wünschen dir Gottes Segen beim Hören. Wenn du irgendwelche Fragen hast oder Kontakt suchst, dann melde dich einfach unter office@kf-bruchsal.de.
Vor einigen Jahren kam jemand in der KFB auf mich zu, hat sich wohlgefühlt in der Gemeinde, war dann auch sehr schnell im Hauskreis. Und irgendwie kommt man in so einem Hauskreis ja auch ins Gespräch, wie wir so das Evangelium verstehen, auch wie wir unsere Rettung verstehen. Und dann kommt man auch nicht herum, auch dieses Spannungsfeld wahrzunehmen zwischen Gottes Souveränität und dem menschlichen Willen. Und diese Person hatte aber nach wie vor auch Kontakt zu ihrem Seelsorger, der weit im Süden Deutschlands lebte. Und ihm hat sie dann gesagt, dass sie in dieser Gemeinde ein Zuhause gefunden hat. Als sie dann aber angedeutet hat, wie wir hier das Evangelium verstehen, da hat er sie gefragt, sind das etwa Calvinisten? Vorsicht, da musst du aufpassen. Check mal, wo du da gelandet bist. Und ihr wisst ja, es gab schon immer Schimpfworte. Also Christen haben sich nie selber Christen genannt, die wurden so genannt von den anderen. Hugenotten auch, die Täufer auch, immer haben andere sie irgendwie genannt und so gibt es eben auch Calvinisten. Auf jeden Fall hat die Person dann diese Frage gestellt, seid ihr Calvinisten? Und ehrlich, ich wusste das bis dahin gar nicht. Ich hatte keine Ahnung. Also bis zu diesem Zeitpunkt dachten wir einfach, dass wir hier die Bibel lesen und versuchen, die besser zu verstehen. Und dann habe ich auf Facebook, das muss ich einfach mitbringen, dieses Bild gefunden. Wenn sie sich immer wieder Calvinist nennen, aber du nie Calvin gelesen hast und nur die Schrift zitiert hast. Das Bild hat es da so wiedergespielt. Was sind Calvinisten? Ich bin auf einer Bibelschule gewesen, ganz ehrlich, wir haben uns nur am Rand damit beschäftigt. Ich hatte keine Ahnung. Aber dann hat es auf einmal gelebt. Und dann bin ich dem Calvinismus mal nachgegangen, musste ich ja. Und tatsächlich, liebe Gemeinde, man könnte meinen, wir sind Calvinisten. Da wurde sozusagen dann mal eine Schublade etikettiert, in der wir dann drinstecken. Und ich möchte mal bei dem Thema Schubladen vorerst bleiben. Ich finde, so Schubladen hat jeder von uns und die sind ja auch berechtigt. Du hast immer so einen ersten Eindruck von einem Menschen. Schublade, oh, sympathisch, Schublade, unsympathisch, zum Beispiel. Das hilft mal, so eine grobe Vorsortierung zu finden. Also bis zu einem gewissen Grad sind die hilfreich. Man erkennt dann so ein wenig, also wenig ist da betont, mit wem man es zu tun hat. Denn eine Schublade sortiert zunächst mal ganz grob. Aber um zu verstehen, was das wirklich bedeutet, musst du was machen. Du musst diese Schublade auch mal aufmachen und gucken, was da wirklich drin ist. Und das möchte ich mit euch heute mal zu Beginn machen. Ich habe euch so einen Schubladenschrank mal mitgebracht. So ein paar Schubladen, die kennen wir ja alle. Also Kirchen. Da gibt es die katholische Kirche, dann gibt es die evangelische, dann gibt es die Pfingstgemeinden, dann gibt es ICF, dann gibt es, was habe ich da noch, die Baptisten und die FEG. Noch nicht vollständig. So viele Schubladen, zig Kirchen. Aber alle haben auch irgendwo ein theologisches Fundament. Jede Kirche. Und ich bitte euch jetzt das einfach, ihr müsst nicht wissen, was das jetzt alles bedeutet. Da gibt es auch viel mehr. Die einen orientieren sich an der Bundestheologie, können wir anders drüber reden. Die anderen am Dispensationalismus. Das ist die Frage, wie regiert Gott in dieser Welt? So, wie kann man das sehen und wo sieht man die Unterschiede? Unterschiedliche Theologien. Und dann gibt es diese Schubladen. Den Heilsuniversalismus. Das heißt, wo Leute sagen, hey, die Bibel sagt, alle Menschen werden am Ende gerettet. Und dann gibt es diese unteren zwei Schubladen. Der Arminianismus und der Calvinismus. Und diese zwei Schubladen möchte ich heute mit euch aufmachen. Die unteren zwei. Wir wollen uns in dieser Serie darüber klar werden, was ist unsere Grundlage hier in dieser Gemeinde, Es kann für uns nicht alles wahr sein. Wir müssen das prüfen. Und wir müssen diese Schubladen auch mal aufmachen. Einfach damit wir wissen, wovon wir reden und ob es dann überhaupt noch wichtig ist, ob wir uns so nennen oder nicht. Versteht ihr, worum es geht? Für Christen, oder ich sage mal für die meisten Christen, steht eines zu Beginn unumstößlich fest, dass Gott in allem souverän ist. Ich glaube, das glauben alle Christen. In gewisser Weise. Aber auch hier müssen wir jetzt genau hingucken. Ich glaube, also mir geht es so, gerade in dieser Weltlage, die Lehre von der Souveränität Gottes ist unser größter Halt. Unser größter Halt. Deswegen ist es die Souveränität Gottes in der Schrift auch so betont. R.C. Sproul hat einmal gesagt, ich habe euch das mal mitgebracht, Gott entgeht nichts und nichts liegt außerhalb seines Machtbereichs. Gott ist in allen Dingen die maßgebende und verbindliche Autorität. Würde ich denken, dass auch nur ein einzelnes Molekül im Universum außerhalb der Kontrolle und des Herrschaftsbereichs des allmächtigen Gottes einfach so frei herumschwirrt, könnte ich heute Nacht nicht schlafen. Mein Vertrauen in die Zukunft beruht auf meinem Vertrauen in den Gott, der die Geschichte lenkt. Doch auf welche Weise übt Gott seine Herrschaft aus? Und wie zeigt er seine Macht? Wie setzt Gott die Dinge, die er souverän anordnet, in die Tat um? Und das ist die große Frage. Und da gehen wir ein bisschen auseinander, vielleicht mit anderen Christen. Und diese letztliche Frage führt uns auch oft an die Grenze unseres Denkens. Wir haben da sofort die Warum-Frage. Ja, wenn das so ist, warum? Kennt ihr eure Hauskreise? Ja, aber. So. Und wir wollen uns dieser Frage jetzt einfach ein bisschen nähern. Sie ist wichtig für alles, was wir glauben. Ja? Ich glaube, die Lehre von der Souveränität Gottes ist eine der wichtigsten Lehren in der ganzen Bibel. Und daher möchte ich mit euch die wichtigsten Aspekte der Souveränität Gottes mit euch betrachten. Wenn ihr die Bibel dabei habt, ein Wort aus Jesaja 46, Verse 9 und 10. Ich lese mal ab Vers 8. Da heißt es, erinnert euch daran und werdet fest, nehmt es zu Herzen, ihr Abtrünnigen. Erinnert euch an das Frühere von der Urzeit her, dass ich Gott bin und sonst ist keiner. Dass ich Gott bin und gar keiner wie ich. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Schaut, in Vers 9 sagt Gott, es gibt keinen sonst, keinen Gott, der mir gleich ist. Also hier ist zunächst mal die Einzigartigkeit Gottes im Universum festgehalten. Er ist eine Kategorie für sich. Niemand ist ihm gleich. Ich nehme das mal vorweg, wir singen das nachher in einem Lied. Nichts reicht an dich heran. Glauben wir das? Oder wollen wir alles bis ins Letzte ergründen? Meinen wir, wir verstehen alles bis ins Letzte. Es geht im Kern um diese Frage. Was bedeutet es, Gott zu sein? Wer ist Gott? Was ist Gott? Er sagt hier, ich bin Gott, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von Alters her, was noch nicht geschehen ist. Und hier finden wir zwei wichtige Aussagen. Die erste, Gott kündigt an, wie Dinge ausgehen werden, lange bevor sie geschehen. Und die zweite Aussage ist, Gott verkündet dabei nicht nur natürliche, sondern auch menschliche Ereignisse an. Dinge, die noch nicht getan wurden von den Menschen. Vielleicht denkst du jetzt mal, Moment mal, es geht hier doch mehr um die Lehre der Allwissenheit Gottes, nicht um die Lehre der Souveränität. Richtig? Das ist richtig, am Anfang. Aber in der zweiten Hälfte des Verses teilt Gott uns mit, wie er das Ende vorhersieht und wie er die Dinge im Voraus kennt, die noch nicht getan wurden. Wie heißt es? Der Ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Wenn er also weit im Voraus verkündet, was geschehen wird, dann geschieht es auf diese Art und Weise. Ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Mit anderen Worten, die Art und Weise, durch die er sein Vorherwissen verkündigt, besteht darin, dass er seinen Ratschluss und seinen Vorsatz verkündigt. Deswegen wird es so kommen. Wenn Gott das Ende vorhersagt, lange bevor es eingetreten ist, dann sagt er im Grunde, mein Ratschluss wird so zustande kommen, so führe ich das aus. Das bedeutet, Gott kennt die Zukunft, weil er die Zukunft plant und zustande kommen lässt. Die Zukunft ist der ausgeführte Ratschluss Gottes. Und wenn ihr mal guckt, im Vers 11, ich habe geredet und werde es auch kommen lassen. Ich habe entworfen und werde es auch ausführen. Mit anderen Worten, der Grund, warum meine Vorhersagen sich bewahrheiten, ist, weil es meine Ratschlüsse sind und ich sie selbst in Tat umsetze. Das heißt, Gott bewirkt alle Dinge. Gott bewirkt alle Dinge. Er ist kein Wahrsager. Er hat keine Kristallkugel, die ihm sagt, wie alles wird. Er weiß, was kommen wird. Warum? Weil er es plant und dann zustande kommen lässt. Mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gott fasst keinen Beschluss und fragt sich dann, wer ihn wohl ausführen wird. Alles, was mir gefällt, führe ich aus. Gott plant und bewirkt alle Dinge. Da steht ganz dem entgegen, was der sogenannte, ich weiß nicht, ob er davon schon mal gehört hat, offener Theismus behauptet. Der offene Theismus sagt, ha, Gott weiß selbst noch nicht, wie alles endet. Und er entscheidet dann je nach Lage der Dinge. Ist auch eine Theologie. Die wird gedacht. Von Leuten, die die gleiche Bibel haben wie wir. John Piper hat basierend auf diesem Text aus Jesaja, wie ich finde, eine gute Definition von der Souveränität Gottes verfasst. Ich möchte die euch gern weitergeben. Gott hat die rechtmäßige Autorität, die Freiheit, die Weisheit und die Macht, alles zu bewirken, was er sich vorgenommen hat. Deshalb geschieht auch alles, was er sich vorgenommen hat. So. Und genau an diese Stelle kommt sofort, ich kann es hören. Ja, aber, wenn das so ist, könnt ihr dieses Ja, aber mal für eine halbe Stunde an die Seite legen? Bitte. Ihr kommt da nicht weiter. Keiner von uns. Gott ist eine Kategorie für sich. Niemand reicht an ihn heran. Wärt ihr bereit, mal für eine halbe Stunde eure Einwände an die Seite zu legen und seine Größe einfach mal zu rühmen? Das zu sehen, wie er ist, die absolute Souveränität Gottes. Die Alternative wäre, dass wir dicht machen, lieber weiter die Ja-Aber-Frage diskutieren. Ihr kommt da nicht weiter, ich auch nicht. Werden wir in der Souveränität Gottes unsere größte Hoffnung zum Leben sehen? Die Hoffnung, dass unsere Gebete erhört werden, dass unsere Evangelisation nicht umsonst ist, unsere Gemeindearbeit nicht vergeblich ist, dass Gott selbst im Leiden unser einziger Halt ist. Alles hängt daran, wie du Gott siehst. Das sind die Fragen, die wir uns stellen müssen. Und diese Fragen haben sich die Reformatoren immer wieder stellen müssen auch. Und ich möchte mit euch die Schrift betrachten in Bezug jetzt erstmal auf die Souveränität Gottes. Zunächst mal ein Blick auf die natürlichen Ereignisse, wie er über die physikalischen Vorgänge herrscht. Ich nehme euch da einfach mit in, was die Schrift sagt. Gott ist souverän über die Natur. Also, Gott erstreckt sich zunächst über die zufälligsten Ereignisse. Sprüche 16,33, wer das mitschreiben will. Das Los wird im Gewandbausch geworfen, aber all seine Entscheidungen kommen von dem Herrn. Es gibt keine noch so kleinen Ereignisse, die er nicht für seine Zwecke gebraucht. Jesus sagte in Matthäus 10, 29 bis 30, werden nicht zwei Sperlinge für einen Cent verkauft und doch fällt nicht einer von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. An euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Gott ist eine Kategorie für sich. Niemand reicht an ihn heran. Jeder Vogel, der in den vielen Wäldern tot zu Boden fällt, alles geschieht auf Gottes Anordnung. Angefangen bei den Würmern im Boden bis hin zu den Sternen in den Galaxien, Gott regiert die natürliche Welt. Ihr habt zig Beispiele in der Schrift davon. Jona, in dem Buch Jona zum Beispiel, da gebietet Gott einem Fisch, Jona zu verschlucken. Er befiehlt einer Pflanze zu wachsen. Und dann entsendet er einen Wurm, um diese Pflanze zu zerstören. Und weit über den Würmern dieser Welt leuchten die Sterne auf Gottes Befehl. Jesaja 40, 26. 25 und 26. Mit wem wollt ihr mich denn vergleichen, dem ich gleich sein soll, spricht der Heilige. Hebt eure Augen auf zur Höhe und seht. Wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer abgezählt herausführt, er ruft sie alle mit Namen. So groß ist seine Macht und so stark ist er, dass nicht eines vermisst wird. Um wie viel mehr trifft das dann auf die natürlichen Ereignisse in dieser Welt zu, angefangen beim Wetter über Katastrophen bis hin zu Krankheiten und Tod? Ich zitiere euch Psalm 147, Verse 15 bis 16. Der seinen Befehl auf die Erde sendet, sehr schnell läuft sein Wort, der Schnee gibt wie Wolle, reif wie Asche streut. Hiob 37, 11 bis 13. Auch belädt er die Wasserfülle, das Gewölk, breitet weithin aus seine Blitzwolken und unter seiner Leitung wenden sie sich ringsumher zu ihrem Werk, zu allem, was er ihnen gebietet, über die Fläche des Erdkreises hin, sei es, dass er sie zur Geißel oder für seine Erde oder zur Erweisung seiner Gnade sich entladen lässt. Also sind Schnee, Regen, Kälte, Hitze, Wind das Werk Gottes. Er ordnet es an. Als Jesus sich mitten auf einem toben Sturm befand, seine Jünger es mit der Angst zu tun bekommen haben, sprach er lediglich die Worte, welche? Schweig, verstumme. Was sagt der Text dann in Markus 4 weiter? Und der Wind legte sich und es trat eine große Stille ein. Staunt ihr darüber? Es gibt keinen Wind, kein Sturm, kein Hurrikan, kein Zyklon, kein Taifun, kein Monsun, kein Tornado, der Jesu Befehl schweig, verstumme, nicht gehorchen würde. Den gibt es nicht. Das bedeutet, wenn es stürmt, dass er es wollte, dass es stürmt. Auch wenn es Unglück bedeutet. Ja, aber. Amos 3, Vers 6. Oder wird die Posaune in der Stadt geblasen und das Volk sollte nicht erschrecken? Oder geschieht ein Unglück in der Stadt und der Herr hätte es nicht bewirkt? Wie geht er mit diesen Texten um? Wie sieht es mit den Leiden in diesem Leben aus? 2. Mose 4, Vers 11. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm? Oder taub? Oder sehend? Oder blind? Nicht ich, der Herr? Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht unfair? Warum die einen so, die anderen so? Petrus sagt den leidenden Christen in Kleinasien, 1. Petrus 4, Vers 19, daher sollen auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihre Seele anbefehlen, ihm Gutes tun. die nach dem Willen Gottes leiden. 1. Petrus 3,17. Denn es ist besser, wenn der Wille Gottes es will, für Gutes tun zu leiden, als für Böses tun. Völlig egal, ob wir aufgrund einer Behinderung leiden oder weil andere uns Böses antun, letztendlich ist Gott die ausschlaggebende Instanz. Er entscheidet darüber, ob wir leben oder ob wir sterben. Was für ein Trost. Wenn ich will, dass er bleibe, was geht's dich an, sagt er einmal zu Petrus. Ich entscheide, ob er lebt oder stirbt. 5. Mose 32,39. Seht nun, dass ich bin, der da ist und kein Gott neben mir. Ich töte und ich mache lebendig, ich zerschlage und ich heile und niemand ist da, der aus meiner Hand errettet. Das ist unser Gott. Das ist kein Gott des Alten Testaments. Wer das denkt, der hat das Neue Testament noch nicht bis Jakobus gelesen. Jakobus 4, Vers 13 bis 15. Wohlan nun ihr, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt gehen und dort ein Jahr zubringen und Handel treiben und Gewinn machen, die ihr nicht wisst, was der morgige Tag bringen wird. Denn was ist euer Leben? Ein Dampf ist es ja, der für eine kurze Zeit sichtbar ist und dann verschwindet. Statt dass ihr sagt, wenn der Herr will und wir leben, dann werden wir auch dieses oder jenes tun. Merkt ihr, wie die Souveränität Gottes aus diesem Buch einfach nur so herausleuchtet? Oder wie sagt es hier Hiob, das werden wir nachher auch singen. Gesungen ist das ganz einfach, Hiob 1,21. Nackt bin ich aus meiner Mutter Leib gekommen und nackt werde ich dahin zurückkehren. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Meinen wir das so, wenn wir es singen? Wir sagen, Gott, du bist souverän. Du kannst mir nehmen und du kannst mir geben. Du entscheidest. Und was du entscheidest, ist gut. Nochmal zusammenfassen, dieser eine Aspekt. Das Fallen eines Vogels, das Kriechen eines Wurms, die Bewegung der Sterne, das Fallen des Schnees, das Wehen des Windes, der Verlust des Augenlichts, das Leiden der Heiligen und der Tod aller sind eingeschlossen im Wort Gottes. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Und jetzt lasst uns auch betrachten die Souveränität Gottes im Blick auf menschliche Taten. Was tut er im Menschen? Also was mit dem Menschen etwas zu tun hat. Was tut er durch den Menschen? Und jetzt wird es ein bisschen schwerer. Gott ist souverän in den menschlichen Handlungen. Ja, aber bin ich da nicht nur eine Marionette Gottes? Das sind alles Fragen, die haben sich die Reformatoren auch gestellt. Na klar stellen sich diese Fragen. Also wenn wir uns jetzt von der natürlichen, physischen Welt hin zu menschlichen Handlungen und Entscheidungen bewegen, dann ist die Souveränität Gottes dadurch überhaupt nicht gemindert. Das ist eindeutig in der Schrift. Wir sind vor 2 Wochen wählen gegangen. Wir sollen wählen. Aber wir sollten nicht meinen, dass das Wahlergebnis nur auf menschlichen Entscheidungen beruht. Gott spielt auch hier die ausschlaggebende Rolle. Daniel 2,21. Er ändert Zeiten und Zeitpunkte, setzt Könige ab, setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Verstand den Verständigen. Ich lese nochmal Daniel 4,14. Damit die Lebenden erkennen, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht und es verleiht, wem er will und den Niedrigsten der Menschen darüber bestellt. Liebe Gemeinde, wir können doch in dieser Welt nicht mehr ruhig schlafen, wenn das nicht wahr wäre. Ja, aber warum ist denn so einer an der Regierung? Hey, Gott ist eine eigene Kategorie. Er weiß, was er tut. Er führt diese Welt zu seinem Ziel. Er ist souverän. Er hat den Plan, du und ich nicht. Wer auch immer der nächste Kanzler hier sein wird, er wird nicht souverän herrschen, sondern er selbst wird regiert werden. Sprüche 21, Vers 1. Wasserbächen gleicht das Herz eines Königs in der Hand des Herrn. Wohin immer er will, neigt er es. Ja, aber schau mal, die regieren zu dieser Zeit, was sie so treiben. Ach, du Dick. Ja. Die Bibel lehrt, wenn ein Kanzler, ein Präsident, ein Diktator, ein Autokrat regiert, dann wird er dennoch nicht der ausschlaggebende Faktor sein. Wer ist der ausschlaggebende Faktor? Gott ist es. Psalm 33, Verse 10 bis 12. Der Herr macht den Plan der Nationen zunichte. Er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn besteht ewig, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Glückselig die Nation, deren Gott der Herr ist, das Volk, das er sich zum Erbteil erwählt hat. Leute, wir gehen jetzt auf Ostern zu. Aber verstehen wir auch dieses Ereignis unter dem Aspekt des souveränen Handelns Gottes? Was ist da passiert? Als die Nationen sich für das ultimative Böse zusammengeschlossen haben, um Jesus Christus, den Sohn Gottes, zu ermorden, handelten sie nicht außerhalb von Gottes Kontrolle. Vielmehr erfüllen sie mit ihrer bösen Tat Gottes gute Absichten. Apostelgeschichte 4, 27. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als auch Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels. Warum? Um alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hat, dass es geschehen sollte. Leute, Gott, unser Gott ist für unsere Gedanken nicht zu fassen. Können wir es dabei lassen? Nichts reicht an ihn heran, auch mein Verstand nicht. Die schlimmste Sünde, die jemals begangen wurde, war in Gottes Plan mit eingeschlossen. Und durch diese Sünde wurde die Sünde besiegt. So denkt Gott, da wären wir nie drauf gekommen, oder? Das heißt, durch Gottes Souveränität wurde Errettung sicher. Und sie wurde sichergestellt. Mein Ratschluss kommt zustande. Ich werde retten. Und daher ist Rüben völlig ausgeschlossen. Unsere Rettung auf Golgatha wurde allein durch die souveräne Hand Gottes bewirkt und sichergestellt. Warum? Weil es so vorherbestimmt war. Ja, dieses schwere Thema der Prädestination. Prä heißt vorher, destinare bestimmen, Vorherbestimmung. Ihr kommt um das Thema nicht rum, wenn ihr die Schrift liest. Tut mir leid. Prädestination ist ein so großes No-Go für Menschen, denn wir wollen nicht, dass über uns bestimmt wird. Aber wie sagt es Paulus in Epheser 1, wir hatten letzte Woche das, als Andreas gepredigt hat, in Vers 5, er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen deines Willens, seines Willens. Das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihn liebst, dann bist du ein wandelndes Wunder. Es ist unergründlich, wie du da hingekommen bist. Wir haben das vorhin gesungen, fiel mir auf beim Singen. Ich bin ein Wunderwerk Gottes, genau das ist passiert. Gott war es, der dir Buße gegeben hat. Gott zog dich zu Christus. Gott hat sich dir selbst offenbart. Er gab dir das Geschenk des Glaubens. Das war auch das Thema letzte Woche. Mein Ratschluss kommt zustande. Epheser 2, 8 und 9. Denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Meine Rettung liegt in Gott begründet. Das ist der einzige Grund, warum sie sicher ist. Wenn ich meine Rettung verlieren könnte, ich würde. Ich würde. Ja, es kann sein, dass es 100 schreckliche Dinge in deinem Leben gibt, andauernde Kämpfe. Aber wenn wir heute Christus als unseren Herrn, unseren Erlöser wertschätzen, dann können wir all das und sag mal spätestens am Ende so einordnen wie ein Josef in 1. Mose 50, Vers 20. Ihr zwar hattet Böses gegen mich im Sinn, Gott aber hatte im Sinn, es gut zu machen, damit er täte, wie es an diesem Tag ist, um ein großes Volk am Leben zu erhalten. Und so können auch wir über jedes einzelne dieser schlimmen Dinge unseres Lebens auch eines Tages diese Worte schreiben. Satan, du hattest zwar Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Das werden wir sagen, weil sein Ratschluss zustande kommt. Ich möchte diesen Punkt abschließen mit den Worten von Paulus aus Epheser 1, Vers 11. Gott ist derjenige, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Er bewirkt alles. Angefangen beim Kreislauf der Sterne, vom Auf- und Abstieg von Politikern bis hin zum Tod Jesu und dem Geschenk der Buße und des Glaubens. Und jetzt geben wir diesem Ja, aber ein wenig Raum. Das ist jetzt unser Konflikt, unser innerer Konflikt mit der Souveränität Gottes. Ja, aber wie kann Gott dann Menschen verantwortlich machen? Ist das nicht ungerecht? Ist das nicht unfair? Ja, aber dann bin ich ja nur eine Marionette. Sind das nicht die Fragen, die jetzt kommen? Hoffe ich. Wie geht ihr damit um? Schaut, wir sind nicht die Ersten, die diese Ja-Aber-Fragen stellen. Das sind die Fragen, die die Reformatoren beschäftigt haben. Nächsten Sonntag versuche ich, mit euch einen Weg zu finden oder aufzuzeigen, wie wir mit diesem Spannungsfeld am besten umgehen können. Heute ist mir zunächst nur wichtig, dass wir festhalten, dass die Souveränität Gottes in allem eine eindeutige Lehre der Schrift ist. Und darunter sollten und müssen wir alles andere einordnen. An dem orientiert sich alles andere. Unser Gott ist souverän und er scheitert auch nicht am menschlichen Willen in dem, was er sich vorgenommen hat. Also sicher im Glauben sein und sicher im Glauben leben können wir deshalb, weil Gott souverän ist. Das ist eine Lehre, die mit dem alten Evangelium zutiefst verknüpft ist. Und genau das wurde und wird immer wieder angegriffen. Besonders die Souveränität Gottes im Blick auf unsere Errettung bringt da viele weitere persönliche Fragen mit sich, die wir nicht mal eben zwischen Tür und Angel beantworten können. Deswegen machen wir diese Serie. Wir müssen ein bisschen länger dranbleiben. Aber auch in der Theologie war das immer wieder ein Grund zur Diskussion und auch zur Auseinandersetzung. Und jetzt kommen wir zu Johannes Calvin. Ich habe mir die Institutio geholt, schaut euch das mal an, ey. Von Calvin. Ohne Computer geschrieben, nicht mit Copy and Paste, von vorne nach hinten geschoben. Aber Gedankengänge, ich sage, Gott, was hat der durchdacht? Und auf einer Seite schreibt er Folgendes. Es wird also niemand Gottes Vorsehung recht und mit Nutzen erwägen, der nicht bedenkt, dass er es mit seinem Schöpfer und dem Wirker der Welt zu tun hat und sich ihm dementsprechend zu Furcht und Ehrerbietung in gebührender Demut unterwirft. Dass heutzutage so viele Hunde diese Lehre mit giftigen Bissen oder wenigstens mit ihrem Gebell angreifen, das kommt daher, dass sie Gott nicht mehr zugestehen wollen, als ihnen die eigene Vernunft gebietet. So, und in dieser Auseinandersetzung, in dieses Gebell, wie die früher miteinander geredet haben, ne? Ohne Rücksicht auf Verletzungen vom anderen, Hunde und Gebell, aber in diese Auseinandersetzung würde ich uns jetzt gerne mal mit hineinnehmen. Und das geht nur, wenn ich mir die Zeitkapsel vom Elian mal ausleihe. Er ist ja schon wieder schon mal durchgegangen, ne? Ich nehme auch mal eine Zeitkapsel. Wir gehen zurück ins Jahr 1587. Das ist eine Zeit, in der Calvin schon nicht mehr lebte. In diesem Jahr 1587 gab es in der niederländischen Kirche einen Streit, ob die Prädestination nach Johannes Calvin als eine absolute oder nur als eine bedingte aufzufassen sei. Also die Vorherbestimmung, ja, aber vorausgesetzt, der Mensch tut dies und das. Und das ist der zweite Gedanke heute. Gottes Souveränität wird hinterfragt. Das wurde sie schon immer. Das ist eigentlich dieser Konflikt. Weil diese Situation damals so war, da ein Konflikt entstand, wurde dieser Mann, Jacobus Arminius, vom Kirchenvorstand beauftragt. Er war ein Theologieprofessor aus der Universität in Leiden in den Niederlanden. Er sollte das widerlegen, dass die Vorherbestimmung mit Bedingung ist. Und dann ging er an diese theologische Frage ran, wie die Beziehung also zwischen der Souveränität Gottes und der Verantwortung des Menschen gegenüber der Erlösung zu erklären ist. Das war sein Auftrag. Aber um 1590 wurde Arminius dann durch sein Bibelstudium, insbesondere von Römer 7 bis 9, allmählich von den Argumenten überzeugt, die er hätte widerlegen sollen. Er lehrte daher, dass Gottes Gnade zwar notwendig ist, ja, aber nicht unwiderstehlich sei und dass die Erwählung auf dem von Gott vorher gewussten Glauben basiert. Also Gott hat vorher gesehen, dass du zum Glauben kommst, also hat er dich vor Grundlegung der Welt erwählt. So. Und er ist immer mehr zu dieser Überzeugung gekommen. Warum? Jakobus Arminius wollte die Freiheit des Menschen verteidigen und er wollte Gott gnädiger machen, indem Gott nicht die ganze Verantwortung allein trägt, wenn jemand verloren geht. Der hatte gute Absichten. Der hat die Schrift studiert, der hat die Schrift geliebt. Nochmal, es war schon immer eine Frage. Aber er wollte sagen, das kann ja nicht sein, dann ist ja Gott allein verantwortlich. Ja, also muss der Mensch eine Mitverantwortung bekommen für seine Rettung. Jetzt starb Arminius im Jahr 1609 und er hat seine Studien nicht veröffentlicht. Aber er hatte Anhänger und die haben seinen Kampf fortgesetzt. Und das sah dann so aus, dass sie ein Dokument, das nannte man Remonstrantie, das heißt Beschwerde, zusammengefasst haben. Und seine Nachfolger nannte man deswegen auch Remonstranten. Weil sie so seine Lehre zusammengefasst haben in Artikeln. Und in diesem Schreiben inhaltlich fassen sie ihre Ansichten basierend auf der Lehre von Arminius in 5 Artikeln zusammen. Und die müsst ihr kennen. Das erste ist, er sagt, Erwählung, ja, aber basiert auf Glauben des Menschen. Es ist bedingt, der Mensch muss glauben, sonst können wir nicht über Erwählung sprechen. Weil Gott hat nur vorausgesehen, wer glaubt, und die hat er erwählt. Das heißt, er sagt damit, die Menschen sind nicht vollständig verdorben. Sie haben einen freien Willen. Sie können sich für oder gegen Gott entscheiden. Er hat auch gesagt, der Mensch ist zwar von Natur aus verdorben und versucht nicht Gott zu suchen, aber wenn Gott in seiner Gnade ihm entgegenkommt, kann der Mensch natürlich und freilich sich für Gott entscheiden und Gott erwählt dann die, von denen er wusste, dass sie glauben werden. Also Gott hat die Menschen auserwählt, von denen er wusste, dass sie sich für ihn entscheiden werden. Also keine souveräne Erwählung. Bedingt. Gott bestimmt das Schicksal von jedem Menschen im Voraus, indem er vorausschaut, wer an ihn glauben wird und wer nicht. Erwählung ist also kein ewiger, unbedingter souveräner Akt Gottes, sondern die rettende Gnade wird jedem Menschen angeboten. Und diese Gnade kann er was? Annehmen oder ablehnen. Der zweite Artikel ist, sie haben festgehalten, universelle Versöhnung. Das heißt, Jesus ist grundsätzlich für alle Menschen gestorben, nicht nur für die Erwählten. Für alle Menschen, also auch für die, die schließlich verloren gehen. Jesus starb für alle. Rettung wird aber erst dann für den Einzelnen wirksam, wenn er sich willentlich und freiwillig bekehrt. Das dritte, Auch die Remonstranten haben gesagt, auch für Arminius war wichtig, die Notwendigkeit der Gnade. Natürlich, ohne Gnade kommt keiner zum Glauben. Die Gnade bleibt bestehen, dass Gott sich zeigen muss, sonst passiert bei Menschen nichts. Aber, nächster Punkt, Gott bietet seine Gnade allen Menschen an, aber der Einzelne kann sie annehmen oder ablehnen. Wir können der Gnade auch widerstehen. Sagen nein, danke. Man könnte auch so sagen, die Souveränität Gottes ist demnach begrenzt durch den freien Willen des Menschen. Okay? Und der fünfte Artikel in diesem Manuskript war bedingte Erlösung. Das heißt, auch deine Erlösung gilt dann, wenn du durchhältst bis zum Ende. Die ist nicht sicher. Du kannst auch wieder vom Glauben abfallen, weil es war auch deine Entscheidung, dazuzukommen, also hast du auch die Entscheidung wieder sagen, ich will doch nicht mehr. Ja? Die Erlösung kann wieder verloren werden, wenn man nicht im Glauben beharrt. Das heißt, die Gott geliebt hat, die Christus errettet hat, die der Heilige Geist wiedergeboren hat, können wieder abfallen und verloren gehen. So, das waren die fünf Artikel, die die Remonstranten verfasst haben, die dann im Umlauf waren. Sie haben es veröffentlicht, nicht Arminius selbst. Diese fünf Artikel wurden im Jahr 1610 nach dem Tod von Arminius von 42 seiner Nachfolger als Manifest ihres Glaubens unter dem Namen Remonstranz veröffentlicht. So, dann war das im Raum, in der Kirchenlandschaft. Ich sag mal, heute werden diese Ansichten von den meisten evangelikalen Christen angenommen. Man nennt sie Arminianer. Das ist der Arminianismus. Also wir können hier die Schublade sozusagen öffnen oder zumindest mal ein Etikett drauf machen, Arminianer. Ich war jahrelang Arminianer, ich habe es nicht gewusst. Ich kannte nichts anderes. Ich habe auf der Bibelschule nichts anderes gehört. Warum nennt man es Arminianer, nicht Arminianisten? Nur eine Begrifflichkeit. Man hat ja oft die Endung ist im Calvinist, Pietist. Aber hier geht's Arminianer, so sagt man richtig. Wie Lutheraner, also nur by the way, dass ihr es wisst. Okay, jetzt kommen wir zu dem anderen Teil. Das hat in der Kirche Fragen ausgelöst. Die reformierte Kirche in den Niederlanden, damals Staatskirche, war nach wie vor der Meinung, dass solche Äußerungen, die wir jetzt gerade betrachtet haben, ganz kurz, nicht mit der Bibel in Einklang stehen. Und was macht man dann? Bildet einen Arbeitskreis. Nee, sie haben eine Synode zusammengerufen. Die fand statt im Jahr 1618 bis 1619. Über diese fünf Punkte wurde dort in den Niederlanden gesprochen. Reformierte Theologen aus mehreren Ländern kamen dort zusammen und sie antworteten sozusagen auf diese fünf Dinge, die jetzt im Umlauf waren. Und das sind dann die fünf Punkte des Calvinismus, wie man heute sagt. Aber es war nur eine Antwort. Es war nichts, was aus dem Calvinismus rausgekommen ist. Es war eine Antwort auf die damals entstandenen fünf Artikel der Arminianer, der Remonstranten. Und sie haben in der Weise geantwortet. Und das sollten wir jetzt noch mal kurz sehen. Das Erste, sie haben gesagt, nein, nein. Die Bibel sagt, der Mensch ist vollkommen verloren. Vollkommen verdorben. Vollkommen hilflos. Er ist nicht so schlecht, wie er sein könnte. Das haben wir nicht gesagt, vollkommene Verdorbenheit. Es heißt nur, dass die Sünde jeden Bereich des Lebens so erfasst hat, dass er Gott nicht mehr sieht. Wir sind geistlich tot. Wir sind geistlich blind. Wir sind geistlich taub. Wir sind nicht halbtot. Wir haben keine Sehschwäche. Sondern das ist nichts mehr. Das ist das, was die Reformatoren hier nochmal festgehalten haben. Nein, wir sind vollkommen losgelöst von Gott. Der Mensch ist völlig verdorben und sucht Gott nicht. Er ist geistlich tot, blind und taub für Gott. Das Zweite, sie haben gesagt, nein, nein, die Erwählung Gottes ist bedingungslos. Er ist souverän. Er hat souverän vor Grundlegung der Welt entschieden, dass er sich ein Volk in dieser Welt sammeln wird. Gott bestimmt das Schicksal von jedem Menschen bedingungslos und er wählt souverän bestimmte Leute zum Leben und die anderen lässt er in ihrem verlorenen Zustand. Das ist aber ungerecht. Ja, warum rettet Gott nicht alle? Ich weiß es nicht. Gott ist eine Kategorie für sich. Dritte Antwort. Sie haben gesagt, weil das so ist, weil Gott genau wusste, wen er erwählt, wen er zu sich nehmen wird, ist Christus gekommen und ist nur für die Erwählten gestorben. Macht ja Sinn, ist ja logisch. Gottes Plan, sein Ratschluss ist vollkommen. Christus kam, um das Werk zu tun, um die Menschen herauszuretten, die Gott retten wollte. Vierter Punkt. Deswegen ist die Gnade auch unwiderstehlich. Gott scheitert nicht am menschlichen Willen, wen er retten will. Schau, wollte Paulus gerettet werden? Hat er nach Gott gefragt? Gott hat einfach eingegriffen. Gott kann das tun. Und er hat es in deinem Leben getan und in meinem Leben, sofern wir Christen sind. Wen er retten will, der wird gerettet. Punkt. Gott ist souverän. Und dann der fünfte Gedanke, der sich dem anschließt, logischerweise, die Erlösten können eben nicht verloren gehen. Gott bewahrt sie bis zum Ziel, weil sein Ratschluss kommt zustande. So, ihr merkt, das war eine Antwort. Viele sagen, das ist Calvinismus. Ja, aber es war nur eine Antwort auf das, was damals in der Kirche durcheinander gekommen ist. Und wir sind in unserer Kirchenlandschaft sehr auf dieser Seite. So ist unsere Evangelisation ausgelegt. Wir rufen Leute zum Glauben und müssen wir nach wie vor. Nochmal, die Inhalt der Message bleibt. Aber das war damals der Konflikt. Also Johannes Calvin, bereits 1509 bis 1564 hat er gelebt, hat diese fünf Punkte nicht selbst formuliert. Aber er ist schon beim Herrn. Diese fünf Punkte stammen nicht aus der Hand Calvins. Sie sind aber Bestandteil der Lehre der Reformatoren gewesen. Der eigentliche Kern des Calvinismus lautet eigentlich so: Die Rettung kommt nur vom Herrn. Psalm 62,2: Nur auf Gott vertraut still meine Seele. Von ihm kommt meine Rettung. Oder Jona 2, Vers 10. Bei dem Herrn ist Rettung. Punkt. Wir singen hier so ein Lied, das heißt, wie heißt es? Der Herr ist meine Rettung. Oft gesungen. Der Herr allein ist meine Rettung. Und genau das drücken diese fünf Punkte aus. Soli Deo Gloria. Gott sei die Ehre, nicht dem Menschen. Er hat alles getan. Er hat alles im Blick. Spurgeon hat es dann so beschrieben. Er hat gesagt, wir glauben, dass das Werk der Wiederherstellung, Umwandlung, Heiligung und Glaube kein Akt des freien menschlichen Willens und Kraft ist, sondern durch die mächtige, wirksame und unwiderstehliche Gnade Gottes geschieht. Liebe Gemeinde, ich sage es euch ehrlich, das ist das, was wir auch glauben. Das ist das, was wir glauben. Ihr solltet das wissen. Solche Ansichten werden von den meisten reformierten Gemeinden gesehen. Hier haben wir den Grund für die Etikierung, aber von, dass man sagt, das sind Calvinisten. Das ist sozusagen Calvinismus, wenn man es mal so ein bisschen zusammenfasst. Ich möchte mit euch nach Ostern über jeden einzelnen Punkt ein bisschen genauer nachdenken. Das werden so die grobe Themenformulierung sein. Und ich hoffe, dass wir dadurch gemeinsam zu dieser Überzeugung kommen, wie die damals in Dordrecht. Das hat was nämlich an Wert auch für unser Gemeindeleben. Deswegen machen wir diese Serie. Je nachdem, wie du es siehst, das hängt davon ab, wie du Seelsorge betreibst, was dein Menschenbild ist, wie unser Gottesbild ist, wie wir Evangelisation sehen, beziehungsweise mit welcher Voraussetzung wir evangelisieren, wie wir Heilssicherheit sehen, wie wir Heilsgewissheit bekommen. All das hängt eigentlich mit diesen Punkten zusammen. Also halten wir das fest, Arminianer und Calvinisten versuchen beide, nochmal, verstehe mich nicht falsch, die Schrift zu verstehen. Sie sind keine Feinde. Es sind dennoch zwei theologische Grundlagen, oder wenn ihr so wollt, Schubladen, wie wir Rettung sehen können. Ich möchte nochmal hier skizzieren. Eigentlich gibt es im Blick auf Rettung drei große Dinge. Das eine habe ich gesagt, Heilsuniversalismus, wo wir sagen, ja, am Ende werden alle gerettet. Allversöhnung. Kommt immer mehr, auch in christlichen Kreisen. Das glauben wir nicht. Das zweite ist der Arminianismus. Das heißt, die sagen, nur die, die sich auch entscheiden und glauben, werden gerettet. Und dann gibt es den Calvinismus, der sagt, die, die Gott vor Grundlegung der Welt erwählt hat, die werden gerettet. So. Diese drei, viel mehr gibt es nicht dazwischen. Und darf ich nochmal sagen, wir machen hier keinen Kampf auf. Wir versuchen zu entdecken, wer wir sind. In jeder Schublade sind wirkliche, aufrichtige Christen, die Gottes Wort lieben und sich danach ausrichten. Das ist hier nicht die Frage. Wir gucken auf uns als Gemeinde. Viele arminianische Geschwister sind, was Lebensveränderungen betrifft, vielleicht sogar in dieser Weise mehr reformiert als einige Calvinisten. Sie gehen genauso einen konsequenten biblischen Weg in ihrem Leben, so wie sie beten, ihre Gemeinde lieben, wie sie Sünde hassen, ihre Frau bzw. ihren Mann behandeln, ihre Kinder erziehen. So. Da gibt es aus meiner Sicht, vielleicht auch irgendwann mal auf unserer Sicht, eine unterschiedliche Überzeugung, was die Art und Weise der Rettung betrifft. Aber uns trennt nichts mit den arminianischen Geschwistern, versteht ihr? Ich glaube, dass sie die Lehre vielleicht ein bisschen neu justieren müssten. Zurück zum alten Evangelium. Das war der Konflikt. Das, was Arminius brachte, war neu. Das haben die Leute damals gar nicht so gesehen. Jetzt steigen wir aus dieser Zeitkapsel. Ich möchte jetzt landen. Wir wollen als Gemeinde festhalten, dass Rettung allein von Gott kommt. Ohne ja, aber. Diese Gemeinde hält fest an der Souveränität Gottes. Auch im Blick auf das Heil, die Rettung des Menschen. Und ja, das bringt ein Spannungsfeld mit sich. Darüber reden wir nächste Woche. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wollen wir uns im Tod diskutieren oder können wir akzeptieren, Gott ist eine Kategorie für sich. Nichts reicht an ihn heran. Wir werden ihn nie ganz ergründen. Never. Aber er hat uns sein Wort gegeben. Und mit diesem Spannungsfeld müssen wir nächste Woche mal gucken, wie handeln wir das, wie gehen wir damit um. Nächste Woche dann. Ich möchte abschließen mit ein paar Gedanken, die vielleicht noch ein bisschen mehr praktisch werden für uns. Wie ist unsere Haltung gegenüber der Souveränität Gottes? Ich gebe euch ein paar Denkanstöße. Was bedeutet das Ganze für uns? Wie sollen wir als Menschen auf die Souveränität Gottes reagieren? Warum ist die Souveränität Gottes so wertvoll für uns? Einige Aufforderungen, okay? Ganz kurz. Das Erste, lasst uns doch mal anfangen, über die souveräne Autorität, die Freiheit, die Gott hat, die Weisheit und Macht Gottes wieder zu staunen. Wir sind nicht dazu berufen, alles zu Tod zu diskutieren. Können wir Dinge einfach mal im Raum stehen lassen, was die Schrift lehrt? Sie lehrt die Verantwortung des Menschen, definitiv. Sie lehrt aber auch die Souveränität der Erwählung, souveräne Erwählung Gottes. Staunen über unseren Gott, wie er das macht. Bei ihm ist alles klar, für uns nicht. Das Zweite, lass uns niemals unser Leben als kleine, unbedeutende Angelegenheit ansehen. Wie könnten wir, wenn hinter unserem Leben dieser große Gott steht, der uns geschaffen hat, der zu uns spricht, der uns zu sich ziehen will, der uns zu Christus führen will, der uns retten will. Da ist viel passiert in unserem Leben. Das Dritte, lasst uns über unsere eigene Erlösung staunen, dass Gott sie uns erkauft hat und uns zugänglich gemacht hat durch seine souveräne Kraft. Ganz ehrlich, es geht unter im christlichen Alltag. Lasst es leben in euch. Das Vierte. Ganz ehrlich, lasst uns auch trauen über unsere Kultur, in der Gott klein geredet wird. Als würden ihm nur die Mittel fehlen, alle zu retten. Das ist nicht der Fall. Wo der Mensch ins Zentrum gestellt wird. Und auch wir in der Gemeinde sollten uns demütigen angesichts der Größe unseres Gottes. Vielleicht auch mal anbetend schweigen. Schweigen. Sag, oh Gott, ich bekenne, ich verstehe nicht viel. Aber was du sagst, ist deutlich. Ich krieg vieles nicht zusammen. Das ist unsere Not. Das Fünfte. Lasst uns mutig beten vor dem Thron der Gnade, in dem Wissen, dass unsere Gebete selbst für die schwierigsten Dinge beantwortet werden können. Nichts ist für unseren Gott zu schwer. Nichts. Nichts. Ich denke sehr an einige von euch, die ungläubige Ehepartner haben. Wir beten für euch. Gott kann, aber niemand sonst. Das ist halt das. Und das Letzte. Lasst uns froh darüber sein, dass all unsere Bemühungen in der Evangelisation, auch im Gemeindebau, nicht vergeblich sind, weil es keinen Sünder gibt, dessen Herz so hart ist, dass Gott nicht zu ihm durchdringen kann. Denkt darüber nach, in Hauskreisen, sprecht darüber. Abschlusszitat, diesmal nicht aus der Bibel, aber ich fand, das hat J.I. Packer super nochmal zusammengepackt, oder vielleicht hat es auch Spurgeon gesagt, bin mir nicht sicher. Ich wage zu behaupten, dass wir auf unseren Knien alle Calvinisten sind. Selbst Christen, die theoretisch die Willensfreiheit des Menschen betonen, also Arminianer, in dem Moment, in dem sie auf die Knie gehen und beten, drücken sie sich dort im Gebet aus wie Calvinisten. Sie beten nämlich um Herzensveränderung. Man betet Gott darum, Menschen zu bekehren, Situationen zu lenken, die Welt trotz allem Chaos zu einem Ziel zu führen. Sehr calvinistisch, oder? Also man erkennt da indirekt an, dass Gott die absolute Kontrolle und Souveränität hat. Und das ist der Kern des Calvinismus. Gott, du bist souverän, du hast alle Macht, alle Möglichkeiten und wir sind abhängig von dir. Vater, es ist ein sehr schwieriges, herausforderndes Thema für uns Geschöpfe. Aber was du uns in deinem Wort offenbarst, tust du nicht, um uns zu verwirren, sondern uns ein wenig Einblick zu geben in deine Größe. Und du tust es auf eine Art und Weise, dass wir es verstehen. Und wir verstehen, dass wir auch Verantwortung haben vor dir. Aber wir haben auch verstanden, dass du die Kontrolle hast über alles. Dein Ratschluss kommt zustande. Danke für den Frieden, für die Sicherheit, die Hoffnung, die wir durch dich haben. Amen.